SR Info. Bilanz am Mittag.
Mit Peter Weizmann und folgenden Themen. Frei. Die Hamas hat 3 weitere Geiseln entlassen. Geschockt. 2. Tag der Münchner Sicherheitskonferenz nach dem Auftritt von US-Vize Vance. Und erfahren. Jean-Claude Juncker spricht im Interview der Woche über Verhandlungen mit Donald Trump. Es sah zu Beginn der Woche gar nicht gut aus für ihre Freilassung. Die Hamas hatte mit Blockade gedroht, Israel daraufhin mit einem Ende der Waffenruhe im Gazastreifen. Nun wurden aber doch 3 weitere Geiseln der Terroristen in die Freiheit entlassen. Bettina Meyer.
Yair Horn, Sagi Degelchen und Sascha Trofanow sind nach 16 Monaten in Geiselhaft in Gaza frei. Das israelische Militär bestätigte, die Geiseln seien sicher mit dem Roten Kreuz in Israel angekommen. Am Vormittag inszenierte die Terrorgruppe Hamas gemeinsam mit dem islamischen Dschihad die Übergabe in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen mit hunderten bewaffneten Terroristen. Die 3 jungen Männer, die am 7. Oktober aus dem Kibbuz Nir-Oz entführt wurden, mussten über eine Bühne gehen und eine Ansprache halten. Auf Bannern hinter ihnen die Nachricht der Hamas. Es werde keine Migration aus Gaza geben, außer nach Jerusalem. Die 3 freigelassenen Männer treffen nun ihre Familien in Israel wieder und werden in Krankenhäusern medizinisch versorgt. Sagi Degelchen, der auch die amerikanische Staatsbürgerschaft hat, sieht zum ersten Mal seine jüngste Tochter, die geboren wurde, als er in Gaza war. Sascha Trofanow, der auch die russische Staatsbürgerschaft hat, sieht seine Mutter, Großmutter und Freundin wieder, die ebenfalls Geiseln waren, aber bereits freigelassen wurden. Yair Horn kehrt ohne seinen Bruder Itai zurück, der ebenfalls von der Hamas entführt wurde. Im Gegenzug lässt nun Israel 369 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen frei. Damit hält die Waffenruhe für den Moment. Wie es weitergeht, wird nun davon abhängen, ob die Kriegsparteien Verhandlungen für eine nächste Phase der Waffenruhe auf den Weg bringen.
Das waren gestern Nachmittag bemerkenswerte Auftritte zu Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz. Frank-Walter Steinmeier, der die Trump-USA scharf kritisierte, gemessen an seiner Rolle als Bundespräsident, und vor allem J.D. Vance. Der US-Vizepräsident sprach nicht, wie erwartet, über die Ukraine oder die militärische Präsenz der USA in Europa, sondern er attackierte die Verbündeten, weil er die Meinungsfreiheit in Europa in Gefahr sieht. Er bezog sich dabei unter anderem auf Durchsuchungen nach Online-Hasskommentaren in Deutschland. Wie es heute weiterging, berichtet Rebecca Barth.
Tag 2 auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Bundeskanzler Olaf Scholz eröffnet am Morgen die Reden auf der Hauptbühne.
Frieden und Sicherheit in Europa stehen auf dem Spiel. Und deshalb muss dies die Stunde Europas sein.
Deutlich weist Olaf Scholz die Kritik von US-Vizepräsident Vance zurück, der sich am Vortag in seiner Rede ausschließlich mit der inneren Verfasstheit Europas beschäftigt und angebliche Einschränkungen der Meinungsfreiheit kritisiert hatte. Man werde es nicht akzeptieren, wenn Außenstehende in Wahlen eingreifen. Das gehöre sich nicht, sagte Scholz. Doch sein in typisch trockener Manier vorgetragener Text wird schon wenig später wieder verblassen, überschattet von der Rede des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky.
Mr. Zelensky.
Der erntet schon vorab langen Applaus und setzt dann an zu einem ambitionierten Aufruf für ein vereintes und starkes Europa, immer wieder unterbrochen vom Applaus aus dem Publikum. Jeden Tag greife Russland die Ukraine mit Drohnen und Raketen an, erinnert Zelensky und warnt.
But that's not all. This year Moscow plans to create.
Aber das ist nicht alles. In diesem Jahr plant Moskau die Schaffung 15 neuer Divisionen, zusammengerechnet 150.000 Soldaten. Das ist mehr als die Armeen der meisten europäischen Länder. Jede Woche eröffnet Russland neue Rekrutierungsbüros. Doch Zelensky belässt es nicht bei apokalyptischen Szenarien und deutlichen Warnungen. Er liefert eine positive Version eines zukünftigen Europas, auch ohne den Schutz der USA, die ihre Abkehr vom traditionellen transatlantischen Verhältnis in den vergangenen Tagen deutlich gemacht hatten. Er glaube an Europa, sagt Zelensky und fordert die europäischen Partner auf, endlich zu handeln.
Drei Jahre Angriffskrieg haben die Basis gelegt für eine vereinte europäische Armee. Und während wir jetzt diesen Krieg kämpfen und die Grundlage bilden für Frieden und Sicherheit, müssen wir die Streitkräfte Europas schaffen, sodass Europas Zukunft ausschließlich von Europäern abhängt und Entscheidungen über Europa auch in Europa getroffen werden. Es scheint, als seien es genau jene Worte, auf die so viele Beobachterinnen und Beobachter auf den Gängen der Sicherheitskonferenz in den vergangenen Tagen gewartet hatten.
Rebecca Barth hat berichtet. Und zur großen Frage, wie verteidigungsfähig Deutschland zurzeit wäre im Fall der Fälle, senden wir heute Nachmittag eine lange Reportage hier auf SR Kultur. Operationsplan Deutschland. Könnten wir uns verteidigen? Hören Sie ab 17.30 Uhr. Im Ostkongo geht der Vormarsch der M23-Miliz weiter. Unterstützt vom Nachbarland Ruanda geht diese Miliz weiter brutal vor, wohl auch mit systematischen Vergewaltigungen. Hunderttausende Menschen sind auf der Flucht. Mittlerweile kontrolliert die M23 beide wichtigen Millionenstädte an der Grenze zu Ruanda. Antje Diekans.
Menschen rennen eine Straße entlang, Schüsse sind zu hören. Ein Video zeigt die Eroberung einer Siedlung nahe der Provinzhauptstadt Bukavu durch die M23-Miliz. Sie laufen alle weg, wiederholt der Mann, der die Aufnahmen gemacht hat, immer wieder. Am Abend gab die M23 bekannt, dass sie die Region komplett kontrolliert. Damit hat die Miliz die zweite Millionenstadt im Ostkongo an der Grenze zu Ruanda erobert. Die Region ist reich an Rohstoffen, wie das für die Elektroindustrie so wichtige Coltan. Noch vor wenigen Tagen hatte der Gouverneur der Provinz auf einer Friedenskonferenz für die Region verkündet, dass die Einwohner von Bukavu nichts zu befürchten hätten. Ich möchte der Bevölkerung sagen, dass sie sicher ist. Auch wenn es in den Medien heißt, unsere Provinz sei bedroht, das ist nicht der Fall. Doch die kongolesische Armee, die von Friedenstruppen der Vereinten Nationen unterstützt wird, hat den Angreifern kaum noch etwas entgegenzusetzen. Vor drei Wochen hatte die M23 schon die größte Stadt im Ostkongo, Goma, eingenommen. Etwa 3000 Menschen wurden nach Schätzungen der UN getötet. Hunderttausende sind auf der Flucht. Eine Frau erzählt, dass sie und ihre Familie schon mehrfach von der Miliz vertrieben wurden. Wir haben kein normales Leben mehr und wissen nicht, wo wir schlafen sollen. Unsere Häuser wurden niedergebrannt. Wir fühlen uns wie Zugvögel. Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen hat in der vergangenen Woche eine Kommission eingesetzt, die Gräueltaten untersuchen soll, die sowohl von der Miliz als auch von der kongolesischen Armee begangen wurden. Es gibt Berichte über Massenvergewaltigungen und öffentliche Tötungen. Untersuchungen der UN zeigen, dass die M23 aus dem Nachbarland Ruanda unterstützt wird. Hintergrund sind lange Konflikte zwischen Volksgruppen, aber vor allem der Kampf um die Bodenschätze. Der kongolesische Präsident Felix Tshisekedi forderte auf der Münchner Sicherheitskonferenz Unterstützung der internationalen Gemeinschaft für sein Land. Wenn mein Land sehr offensichtlich angegriffen wird und das den Großteil der Welt nicht interessiert, stellt das unsere internationalen Gesetze in Frage. Wie kann die Integrität eines Staates so verletzt und seine Einwohner massakriert werden, ohne dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden? Der Kongo hatte von den Vereinten Nationen mehrfach Sanktionen gegen Ruanda gefordert. Ein Zusammenschluss mehrerer Milizen, zu dem die M23 gehört, hat angekündigt, bis in die Hauptstadt Kinshasa zu ziehen und die Regierung zu stürzen.
Es war gestern Abend ein Neujahrsempfang und keine explizite Wahlkampfveranstaltung zur Bundestagswahl. Aber anders als bei den meisten anderen Parteien ist höchste Parteiprominenz im Wahlkampf der Saargrünen kaum zu finden. Gestern Abend war nun also immerhin der grünen Bundestagsabgeordnete und ehemalige Verdi-Chef Frank Psirske in Saarlouis zu Gast. Und in seiner Rede hat Psirske dann vor allem die Union und die AfD angegriffen. Denise Friemann.
Was in Deutschland passiere, erfordere, dass man Deutschlands Sicherheit, aber auch die Menschlichkeit bewahre. Nach Psirskes Auffassung wird das mit einer unionsgeführten Bundesregierung nicht gelingen. Mit dem 5-Punkte-Plan der Union zur Begrenzung der illegalen Migration würde man den Boden der Rechtsstaatlichkeit verlassen, so Psirske. Außerdem könne Unionskanzlerkandidat Merz diesen Plan nur umsetzen, wenn er mit der AfD zusammenarbeiten würde, laut Psirske eine Partei, die Angst und Verunsicherung schürt. Im Wahlkampf kämen Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit viel zu kurz, so Bsiske. Er forderte unter anderem eine Wirtschaftspolitik, die Anreize für Unternehmen zur Investition in erneuerbare Branchen schafft und eine Reform der Schuldenbremse.
Sie hören die SR-Info-Bilanz am Mittag. Der ehemalige EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ist gleich unser Gesprächspartner im Interview der Woche. Nach den Meldungen, die hat jetzt Aaron Klein.
Die russische Armee hatte weitere Geländegewinne im Osten der Ukraine vermeldet. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau nahmen Truppen zwei Ortschaften in der Region Donetsk ein. Beide liegen nahe der umkämpften Stadt Pokrovsk, einem wichtigen logistischen Drehkreuz. In den vergangenen Wochen ist Russland südlich von Pokrovsk immer weiter vorgerückt, trotz heftiger ukrainischer Gegenwehr. Das künstliche Intelligenzunternehmen OpenAI hat das Übernahmeangebot von Tech-Milliardär Musk zurückgewiesen. Wie Firmenchef Altman mitteilte, sprach sich der Verwaltungsrat einstimmig dagegen aus. Das Unternehmen stehe nicht zum Verkauf. OpenAI ist vor allem bekannt für künstliche Intelligenz und das Programm ChatGPT. Eine Investorengruppe um den einstigen Mitbegründer der Firma Musk hatte umgerechnet fast 95 Milliarden Euro für eine Übernahme geboten. In der dritten Runde der Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft EVG gehen die Gespräche am Wochenende weiter. Seit Mittwoch verhandeln beide Seiten in Berlin über mehr Geld für über 190.000 Beschäftigte. Die EVG will unter anderem um 7,6% höhere Löhne und Gehälter. Außerdem fordert sie eine Beschäftigungsgarantie bis 2027. Die Bahn hat zuletzt schrittweise Tariferhöhungen von 4% angeboten. Aufgrund einer Friedenspflicht sind Warnstreiks im Bahnverkehr erst ab dem 1. April möglich. Die deutschen Maschinenbauunternehmen wollen trotz wachsender Schwierigkeiten weitgehend auf den Abbau von Arbeitsplätzen verzichten. Der Präsident des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, Kaflat, sagte der Augsburger Allgemeinen, die überwiegend mittelständischen Unternehmen versuchten mit allen Kräften die Stammbelegschaften zu halten. Die Beschäftigten würden dringend gebraucht, wenn es wieder aufwärts gehe. Den von US-Präsident Trump angekündigten höheren Zöllen sieht der Verband gelassen entgegen. Laut Kaflat stellen deutsche Maschinenbauer Produkte her, die Unternehmen so nicht von amerikanischen Konkurrenten kaufen könnten. Das Landesdenkmalamt hat das Neunkircher Ellenfeld-Stadion offiziell in seine Denkmalliste eingetragen. Ziel ist es, das ehemalige Bundesliga-Stadion wegen seiner sportgeschichtlichen Bedeutung in seinem Bestand zu erhalten. Der Denkmalschutz umfasst das historische Bundesliga-Stadion, das Mitte der 60er Jahre neu errichtet wurde, darunter die Stehränge und die Haupttribüne. Nicht unter Denkmalschutz steht das Kopfgebäude D. Das Neunkircher Ellenfeld-Stadion ist das letzte Stadion in Deutschland, das noch überwiegend im Originalzustand der Bundesliga-Gründungsjahre erhalten ist. Durch den Denkmalstatus soll die Stadt als Eigentümerin leichter an Fördergelder des Bundes und des Landes kommen. Der Tennis-Weltranglisten-Erste Jannik Sinner wird wegen eines Verstoßes gegen die Anti-Doping-Regularien für rund 3 Monate gesperrt. Wie die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA mitteilte, hat der Italiener einer Einigung zugestimmt. Demnach darf er bis zum 4. Mai nicht an Turnieren teilnehmen. Sinner war im März 2024 zweimal positiv auf ein verbotenes Steroid getestet worden. Er hatte argumentiert, dass das Mittel unabsichtlich bei einer Behandlung durch seinen Physiotherapeuten in seinen Körper gelangt sei.
SR Info. Das Interview der Woche.
Er ist wohl der Elder Statesman der Europapolitik. Fast 20 Jahre lang war er luxemburgischer Premierminister und als solcher dabei im Kreis der EU-Staats- und Regierungschefs. Da lag es nahe, dass Jean-Claude Juncker dann auch noch Präsident der EU-Kommission wurde. Dieses Amt hatte er von 2014 bis 2019 inne. Er hat also die erste Trump-Amtszeit noch in Teilen mitgemacht und schon damals direkt mit Trump verhandelt, auch über das Thema Zölle. Das traktiert Trump zu Beginn seiner zweiten Amtszeit ja nahezu täglich. Anna Engelke aus dem ARD-Hauptstadtstudio hat für das Interview der Woche mit Jean-Claude Juncker gesprochen. Aus Termingründen allerdings schon vor dem Telefonat Trumps mit dem russischen Präsidenten Putin.
Herr Juncker, Sie sind in den vergangenen Tagen wieder häufiger bei uns hier in den deutschen Nachrichten zu sehen, und zwar auf Bildern aus dem Jahr 2018. Da sitzen Sie neben Donald Trump im Weißen Haus. Es ist Ihnen damals gelungen, amerikanische Zölle von der EU abzuwenden. Und seitdem gelten Sie auch als Trump-Flüsterer. Warum hat das damals geklappt?
Trump ist in erster Linie ein Dealmaker, ist ja Geschäftsmann von zu Hause aus. Trump kennt sich nicht und möchte sich auch nicht in den Irrungen und Wirrungen internationaler Vertragswerke aus. Er möchte im gegebenen Moment den Deal, der ihm ins Konzept passt. Deshalb muss man, verhandelt man mit ihm, einiges anbieten, das ihn innenpolitisch in eine Lage versetzt, innerhalb der USA zu behaupten, er hätte sich durchgesetzt. Das war mir egal, dass er das behauptete. Ich wusste ja, wie es wirklich war. Deshalb habe ich ihm angeboten, Flüssiggas aus den USA nach Europa zu importieren. Deshalb habe ich ihm angeboten, Sojabohnen in vermehrten Mengen nach Europa zu bringen, weil in dem Moment nämlich die amerikanischen Farmer sehr missvergnügt darüber waren, dass die Chinesen keine Sojabohnen mehr importierten. Deshalb habe ich ihm das angeboten, was mir auch nicht schwerfiel, weil in Europa wachsen kaum Sojabohnen. Das hat uns also nichts gekostet. Ich kann nichts dafür, dass er nicht wusste, dass in Europa keine Sojabohnen in rauen Mengen produziert werden. Ich sage das nur, um zu zeigen, wie Deals mit Trump funktionieren. Man muss ihm etwas anbieten, um etwas zu kriegen. Und er darf nur etwas kriegen, wenn er auch das, was man anbietet, dankbar zur Kenntnis nimmt.
Für Handelsfragen ist ja einzig und allein die EU zuständig. Es sind ja nicht die europäischen Staaten. Und Sie haben ja damals 2018 auch zu Trump gesagt, Sie müssen mit mir sprechen. Und da war dann ja auch noch etwas mehr. Der damalige Handelsbeauftragte von Trump, Larry Kudlow, der hatte ein Ohr für die Europäer. Das war ein Vorteil. Ja. Und auch Ihre Leute haben ja parallel mit Trumps Leuten verhandelt. Ja. Meinen Sie, dass Ihr Verhandlungserfolg von damals heute noch mal hinzubekommen ist?
Ich glaube schon, weil es ist ja in beider Interessen, dass wir, um in der Trumpschen Sprache zu verbleiben, einen Deal, einen Handelsdeal hinbekommen. Und das muss man noch einmal versuchen. Und ich glaube, der Versuch wird auch gelingen, wenn man sich geschickt anlegt. Man muss Trump auch als Person, ich sage das nicht gerne so, behandeln. Man muss ihm zeigen, dass man ihn mag. Und nicht den Eindruck geben, als hielte man ihn für einen wildgewordenen Cowboy aus der amerikanischen Provinz. Das ist er nicht. Er hat klare Vorstellungen, die manchmal aber krumm sind. Und die muss man zurechtbiegen.
Und Geschlossenheit, europäische Geschlossenheit ist vermutlich ein wichtiges Thema?
Europäische Geschlossenheit ist bei allen internationalen Verhandlungen essentiell wichtig. Bevor ich damals 2018 nach Washington reiste, habe ich mich sehr bemüht, was mir auch gelungen ist, einen Handelsvertrag mit den Japanern und mit den Kanadiern unter Dach und Fach zu bringen. Auch um Trump zu zeigen, dass selbst wenn unsere Beziehungen, Handelsbeziehungen zu den Amerikanern unter ungünstigem Licht standen, wir es trotzdem schaffen, mit anderen Teilen der Welt zu einvernehmlichen Vereinbarungen zu kommen. Um ihm auch zu zeigen, dass es auch auf die Europäer ankommt. Also, deshalb bin ich im Übrigen auch der Auffassung, dass wir diesen Mercosur-Vertrag, den ich noch verhandelt hatte, dass man den positiv begleiten sollte. Weil es ist wichtig, dass wir unser internationales Handelsgeflecht diversifizieren. Wir haben Handelsverträge mit, glaube ich, 73 oder 74 Staaten der Welt, darunter die wichtigsten. Und deshalb sind wir eine Handelsgröße. Und darauf muss man immer pochen, wenn man mit den Amerikanern redet. Es geht hier nicht nur um Amerika und Europa. Es geht hier um internationale Handelsbeziehungen. Auch mit den Chinesen und mit vielen anderen.
Schon in Trumps erster Amtszeit und jetzt auch im Wahlkampf hat Trump für Deutschland kein gutes Wort übrig. Was ist Ihre Erklärung dafür?
Ich habe keine richtige Erklärung dafür, aber Ihre Feststellung stimmt. Sowohl was die Europäische Union anbelangt, als auch was Deutschland anbelangt, hat Trump relativ verschwommene Ideen was beider Wirklichkeit angeht. Er denkt, das hat er mir oft gesagt, hat sich auch nie geniert, mir das zu sagen, hat auch nie gezögert, während der Verhandlungen dies zum Ausdruck zu bringen, dass die Europäische Union eigentlich eine Erfindung der Europäer gegen die Amerikaner wären. Europäische Union als europäische Erfindung, um amerikanischen Einfluss in der Welt zurückzudrängen. Das hat mit der Wirklichkeit überhaupt nichts zu tun. Die Europäische Union ist aus Kriegserfahrung klug geworden, nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, in engem Schulterschluss mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Und was Deutschland anbelangt, nachdem er schon nicht weiß, was die Europäische Union ist und wie sie funktioniert, das ist auch nicht einfach von außen her zu verstehen, denkt er, Deutschland würde die Europäische Union dominieren, beherrschen. Was auch nicht stimmt. Manchmal erweckt man in Deutschland den Eindruck, als ob es außer Deutschland nicht viele Mitredende am europäischen Tisch gäbe. Dieser Eindruck war und ist und bleibt falsch. Und das muss man ihm dann millimetergenau auseinanderlegen. Und weil er Gott sei Dank Zeit hatte, um mir auch zuzuhören und nicht nur auf mich einzureden, konnte ich die europäische Wirklichkeit und die deutsche Wirklichkeit so erklären, dass sie nicht direkt mit amerikanischen Befindlichkeiten kollidierten.
Für die Europäische Union ist immer das deutsch-französische Verhältnis besonders wichtig. Und Sie haben kürzlich gesagt, Sie hoffen, dass sich für Europa das wichtige deutsch-französische Verhältnis im ersten Halbjahr dieses Jahres in eine bessere Richtung bewegt. Und Sie haben gesagt, die deutsche Antwort auf Vorschläge von Frankreichs Präsident Macron, die seien jetzt in der Vergangenheit ziemlich, und da zitiere ich Sie, ziemlich zurückhaltend und mickrig gewesen. Warum hat das in den vergangenen Jahren zwischen Kanzler Scholz und dem französischen Präsidenten Macron nicht funktioniert?
Also ich finde mich schon in meiner eigenen Psychologie sehr oft nicht zurecht. Ergo maße ich mir nicht an, die Psychologien beider Herren genauestens zu studieren und zu kommentieren. Tatsache ist, dass Macron der erste französische Präsident war, der einen offenen proeuropäischen Präsidentschaftswahlkampf geführt hat, beim ersten Mal und beim zweiten Mal, auch breiter aufgestellte europäische Ambitionen in sich trägt, als andere dies tun. Wobei man den Fehler nicht machen sollte, auf das deutsch-französische Verhältnis einen verklärten Blick zu werfen. Ich habe Mitterrand und Kohl erlebt, ich habe Schröder und Chirac erlebt, ich habe Chirac und Merkel erlebt. Es war nie so, dass da immer eitel Sonnenschein geherrscht hätte. Nach außen hin haben Deutsche und Franzosen sich stets bemüht, ihre Differenzen und Divergenzen nicht allzu klar zutage treten zu lassen. Aber intern war ich ja oft genug dabei, dass es deutsch-französische Clashes gab. Das deutsch-französische Verhältnis hat in der Schilderung der beiden auch manchmal etwas, ja, Romantisches, so als ob das eine immerwährende Liebesgeschichte gewesen wäre, war es nicht immer. Und es hat sehr oft der Hilfe anderer bedurft, um zwischen Deutschen und Franzosen eine Gesprächsebene herzustellen und eine Fläche zu beackern, auf denen beide sich zurechtfanden.
Sie haben dabei ja auch durchaus mitgeholfen, in der Vergangenheit jedenfalls. Könnte denn das deutsch-französische Verhältnis mit einem Bundeskanzler Friedrich Merz an der Regierungsspitze besser werden?
Merz hat den Vorteil, man sagte immer, er hätte kein Regierungsamt inne gehabt. Es wimmelt in der jetzigen Bundesregierung von Menschen, die vorher kein Regierungsamt inne hatten. Merz hat den Vorteil, dass er in jungen Jahren Mitglied des Europäischen Parlaments ist, war insofern mit europäischem Wasser berieselt wurde. Das hat er auch nie vergessen. Er erwähnt das ja im Übrigen auch von Zeit zu Zeit. Das ist ein eklatanter Vorteil, den er hat. Inzwischen ist Schulz aber 3,5 Jahre, ja. Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Insofern hat er europäisches von nahe sich ansehen können, regelrecht gerochen. Das hat er auch als Finanzminister schon getan. Und ich glaube, unabhängig davon, wer Bundeskanzler wird, wird derjenige, der es werden wird, sich um ein intensiveres Verhältnis zu Frankreich bemühen. Auf der französischen Seite besteht dieser Wille ausgewiesenerweise, wobei beide gut beraten wären, wenn sie nicht den Eindruck aufrecht erhielten, als könnten beide alleine die europäischen Dinge in die richtigen Kanäle einweisen. Nein, es gibt 27 Mitgliedstaaten und die anderen 25 zählen auch. Falls man vergisst, dass es sie gibt, melden sie sich zu Wort. Und dann sind deutsch-französische Kompromisse weniger wert, als wenn sie in Zusammenarbeit mit allen anderen entstehen.
Sie haben darauf verwiesen, dass Friedrich Merz ja seine politische Karriere im Europaparlament gestartet hat. Nun haben wir von Friedrich Merz als Kanzlerkandidaten und von CDU, CSU, seiner Union einiges gehört in diesem Wahlkampf, wo ich mir vorstelle, dass Ihnen, Herr Juncker, überhaupt nicht so gut schmeckt. Also Sie halten nichts von Grenzkontrollen innerhalb der EU und CDU, CSU und allen voran Kanzlerkandidat Merz haben sich ja für Kontrollen an allen deutschen Grenzen ausgesprochen und auch dafür, sämtliche Flüchtlinge an den deutschen Binnengrenzen abzuweisen. Das ist schwerlich mit EU-Recht zu vereinbaren. Was haben Sie gedacht, als Sie von diesen Forderungen gehört haben?
Ich habe sie nicht gemocht, diese Forderungen, sowohl nicht als Europäer als auch nicht als Luxemburger. Nach Luxemburg kommen jeden Tag 240.000 Grenzgänger. Das ist der Grenztreffpunkt, wo die meisten Grenzgänger sich tagtäglich bewegen. Insofern ist es für Luxemburg nicht wünschenswert, dass dauerhafte Grenzkontrollen eingeführt werden. Wenn man jetzt die Grenzkontrollen um einige Monate verlängert, dann ist dies konform mit den Schengen-Vereinbarungen. Täte man dies aber auf Dauer, würde das heißen, dass die ganze Schengen-Systematik brutal unterbrochen wird. Die Schengen-Vereinbarungen feiern dieses Jahr ihren 40. Geburtstag. Ich wünschte es nicht, dass ausgerechnet am 40. Geburtstag der Schengen-Vereinbarungen dieselben in ihr Gegenteil verkehrt würden. Es ist essentiell wichtig für den Binnenmarkt, auch was den grenznahen Handel, vor allem kleiner und mittlerer Betriebe anbelangt, essentiell wichtig, dass die Grenzen offen sind und nicht auf Dauer geschlossen werden. Ich bin alt genug, um mich noch daran zu erinnern, wie viele Stunden ich nach 20 Minuten Autofahrt an der deutsch-luxemburgischen Grenze an Wartezeit vertrödelte, idem was die Grenzen zu Frankreich anbelangt. Die Menschen lassen sich sehr beeindrucken, ich verstehe das ja auch teilweise, von der Rhetorik derer, die den Eindruck geben, als ob Grenzkontrollen jetzt verhindern würden, dass es zu diesen schlimmen Attentaten in Deutschland käme, was in der absoluten Form ja nicht stimmt. Die Menschen, wenn sie bis ein Jahr lang, täglich, stundenlang, vor allem Grenzgänger, an den Grenzposten warten müssen, werden sich gegen die Politik derer wenden, die Schengen abgeschafft hätten, falls es ihnen denn gelänge. Es wird ihnen aber hoffentlich nicht gelingen, weil ich mir denke, dass auch die Europäische Kommission sich mit deutlichen Wortmeldungen einbringen wird in die Debatte um die Grenzschließungen herum. Also ich halte das nicht für einen auf Dauer gangbaren Weg, weil das fügte uns vor allem in den Grenzräumen größten wirtschaftlichen Schaden an.
Und was ist mit der Forderung des Unionskanzlerkandidaten Merz, sämtliche Flüchtlinge an den deutschen Binnengrenzen abzuweisen?
Ich habe mir kein abschließendes Bild über die Rechtslage verschaffen können. Das muss geklärt werden, das wird dann auch geklärt werden. Asylrecht, habe ich mir immer gedacht, wäre ein individuelles Recht, das jeder für sich beanspruchen könnte, der Zuflucht in europäischen Ländern sucht. Ich lese auch bei von mir hochgeschätzten Historiker Winkler, dass er das nicht so sieht. Das ist eine Debatte, die geführt werden muss, unvoreingenommen geführt werden muss.
Sagt Jean-Claude Juncker, der ehemalige Präsident der EU-Kommission. Anna Engelke hat mit ihm gesprochen. Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Heute teils Wolken, teils Sonne. Zum Abend hin werden die Wolken zahlreicher, es bleibt aber trocken. Die Luft erwärmt sich auf 0 bis 4 Grad. Auch in der Nacht bleibt es meist trocken, aber wolkig. Die Temperaturen sinken auf minus 1 bis minus 3 Grad. Und morgen am Sonntag zunächst wolkig, Nachmittag häufiger mal Lichtblicke, trocken. Höchstwerte 1 bis 5 Grad. Das war die SR-Infobilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Tschüss.